RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 14. Mai 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunders Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Wasil, Dora, Sekar und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident weist die Bewertung des Elektrizitätsprojektes an. Die Sozialisierung der vier Staatspfeiler in Malang. Indonesien und die Türkei vertiefen die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten. Riau wird internationales Torflabor errichten. Lampung ist Gastgeber der internationalen Konferenz über die islamischen Studien. 60 ausländische Stipendiaten lernen die indonesische Kunst und Kultur. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo weist das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen an, das Projekt zur Versorgung von 35.000 Megawatt Elektrizität zu evaluieren. Dies Bauprojekt ist das Prioritätsprogramm der Regierung. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Sudirman Said, erklärte am Freitag im Presidential Palace in Jakarta nach dem Treffen mit Präsidenten Joko Widodo vor der Presse, dass Präsident Joko Widodo umfassende Bewertung wie das Ausschreibungsverfahren, die Finanzierung und das Management dieses Bauprojekts unter dem Staatselektrizitätszentrum anweise. Ihm zufolge sei das Wichtigste die Umsetzung von diesem Bauprojekt. Sudirman erklärte, dieses Bauprojekt sei eine richtige Maßnahme. In der Realität stehe aber die Regierung vor einigen Hindernissen, um dieses Bauprojekt zu verwirklichen. Bis jetzt wurde erst 10% von diesen Projekten fertig gebaut. Minister Sudirman ist aber optimistisch, dass dieses Bauprojekt weiter durchgeführt und pünktlich fertig gebaut werden kann. Die Indonesische Volksversammlung MPR führte am Freitag in der Islamischen Internatsschule Bahrul Maghfirah in Malang Ossiava die Sozialisierung über vier Stadtpfeiler durch. Es ist ein Mittel, um die Gedanken der jungen Generation über die Werte der Nationalität zu erfrischen und den Nationalismus zu wachsen. Dies teilte der Vorsitzende der Indonesische Volksversammlung MPR Zulkifli Hasan mit. Zulkifli Hasan erinnert wieder daran, wie wichtig die vier Stadtpfeiler ist, um die Volkseinheit zu erhalten. Die vier Pfeiler umfasst die Staatsideologie Pancasila, das Staatsmotto Bhinneka Tunggal Ika oder die Einheit in der Vielfalt, den Einheitsstaat der Indonesischen Republik NKRI und die Grundverfassung UUD 45. Es sei sehr wichtig, der Gesellschaft aus verschiedenen Kreisen die Informationen über die vier Staatsfeiler weiter mitzuteilen. Die Stadtpfeiler seien sehr wichtig, da sie der nationalen Konsens und ein Grund für das Volksleben sei, fügte Zulkifli hinzu. Der türkische Botschafter in Indonesien, Zekeria Akçam, führte am Freitag in Jakarta ein Treffen mit dem Vizevorsitzenden der Indonesischen Volksversammlung MPR, Hidayat Nur Wahid, durch. Dabei brachte Botschafter Zekeria Akçam seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Parlament beider Länder die Zusammenarbeit steigern und die Beziehungen beider Länder vertiefen könne. Botschafter Akçam ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten beider Länder sehr wichtig sei. Dabei nahm Botschafter Akçam auch von den indonesischen Parlamenten den Abschied, dass seine Amtszeit im Juni 2016 enden wird. Bei der Gelegenheit teilte Zekeria mit, dass sich er für die indonesische Politikentwicklung und das indonesische Parlament interessiere. Zekeria hofft, dass die Beziehungen zwischen den Parlamenten beider Länder immer besser sein werden. Inzwischen begrüßte der Vizevorsitzende der Indonesischen Volksversammlung MPR, Hidayat Nur Wahid, die Hoffnungen und die Einladung des türkischen Botschafters für die indonesischen Abgeordneten, um die Türkei zu besuchen. Die Provinz Riau wird ein internationales Labor für die Torfgebiete demnächst besitzen. Die Errichtung dieses Labors ist die Verwirklichung der Zusammenarbeit zwischen der Indonesischen Restaurierungsagentur für die Torfgebiete und den Forschern aus einigen bekannten Universitäten in Japan. Der amtierende Gouverneur von Riau, Arsha Juliandi Rahman, erklärte am Freitag in Pekanbaru vor der Presse, dass alle Seiten am Ende Mai in Jakarta die Absichtserklärung planmäßig unterzeichnen werden. Das internationale Labor für die Torfgebiete wird auf der Insel Tebing Tinggi im Dorf Sungai Tohor im Bezirk Kepulauan Meranti der Provinz Riau gebaut werden. Die Indonesische Restaurierungsagentur für Torfgebiete führt in dieser Region die Programme durch, um die zerstörten Torfgebiete wieder aufzuforsten. Die Provinz Riau wird viele Vorteile von dem internationalen Torflabor bekommen. Einer der Vorteile ist die Bepflanzung der Sago-Palmenbäume und die Sago-Weiterverarbeitung, um den wirtschaftlichen Mehrwert zu bekommen. Die Provinz Lampung wird Gastgeber von der 6. Internationalen Konferenz über die Islamischen Studien AICIS werden. Die AICIS-Konferenz wird vom 1. bis 4. November 2016 am Staatlichen Islamischen Institut Raden Intan in Lampung auf Sumatera stattfinden. Direktur von dem Institut Raden Intan, Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri, brachte am Donnerstag in Bandar Lampung nach dem Treffen mit dem Gouverneur von Lampung, M. Rido Ficardo, vor der Presse zum Ausdruck, dass diese Konferenz ein Mittel sei, damit die islamischen Wissenschaftler und Erforscher aus der ganzen Welt sich treffen können, um den Beitrag der Muslimen in Indonesien für die Zivilisation zu erörtern. Diese Konferenz solle auch dazu dienen, für den Reichtum und die Einzigartigkeit der Muslimen in Indonesien, vor allem in der Provinz Lampung, und für das friedliche, harmonische und tolerante Leben der Muslimen in Indonesien zu werben. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir eröffnete am Freitag in Jakarta das Indonesische Kunst- und Kulturstipendium-Programm BSPI. In diesem Jahr gibt es 60 Stipendiaten aus 41 Ländern in Asien, Pazifik, Afrika und Europa. Sie sind das Ergebnis der Auswahl auf 300 Personen aus 46 Ländern, die für das Indonesische Kunst- und Kulturstipendium-Programm BSPIC eingetragen haben. Vizeminister A.M. Fahir ist davon überzeugt, dass sich dieses Programm lohne. Die Stipendiaten werden in Indonesien 3 Monate bleiben, um die indonesische Kunst und Kultur zu lernen.
I hope that during the next 3 months you'll be able to learn about
Indonesia. Ich hoffe, dass Sie in 3 Monaten die indonesische Kunst und Kultur lernen, Indonesien verstehen, Indonesien akzeptieren und Indonesien lieben. Ich verspreche, Sie verschwenden keine Zeit. Während Sie hier indonesische Kunst und Kultur lernen, Sie werden tiefere Liebe in Indonesien haben. Am Anfang war das Ziel dieses Programms, die Mitgliedsländer von dem Südwest-Pazifischen Gespräch SWPD wie Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, die Philippinen und Osttimor. In diesem Jahr gibt es aber die Teilnehmer aus Slowakei, Rumänien und Moldawien. Die Teilnehmer werden in 5 Gruppen geteilt. Sie werden in den Kunstgruppen in 5 Städten wie Tidif Art Center in Surabaya, Smaradahana Art Center in Denpasar, Rumata Art Center in Makassar und Sofiani Art Center in Padang die Indonesia Kunst und Kultur intensiven Weise lernen. Eine Gruppe der Stipendiaten wird die Chance haben, an den Vorlesungen in einer Privatuniversität in Yogyakarta teilzunehmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 93%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompass. In ihrem Leitartikel am Mittwoch, 11. Mai, schrieb Kompass, wie man die Durchführbarkeit der Investitionen in Indonesien verwirklichen sollte. Der indonesische Präsident Joko Widodo regt sich darüber auf, da man die Wirtschaftspakete sehr langsam implementiert. Präsident weist dann seine Untergebenen an, die 12 Wirtschaftspakete demnächst zu implementieren. Verschiedene Kreise kritisieren oft die Implementierung der Wirtschaftspakete. Im Rahmen der Deregulierung, der Entbürokratisierung und der Wirtschaftsbewegung hat die Regierung seit September 2015 12 Wirtschaftspakete herausgegeben. Wegen der langsamen Implementierung der Wirtschaftspakete hat die Regierung die Schwierigkeiten, durch die Investitionen die indonesische Wirtschaft zu bewegen. Den Daten der Indonesischen Koordinationsbehörde für die Investitionen, BKPM, ist die Investitionsrate hoch, aber die Realisierung ist enttäuscht. Wegen der langsamen Implementierung ist der Rang der Geschäftsleichtigkeit Indonesiens niedriger als der Rang der Geschäftsleichtigkeit der Nachbarländer. Kompass zufolge sind die schwache Koordination und die Abwesenheit des Konduktors die Ursachen, warum die Implementierung der Wirtschaftspakete langsam ist. Wenn die Regierung dieses Problem demnächst nicht lösen kann, wird der Rang der Investitionsleichtigkeit Indonesiens absinken. Wenn die indonesische Regierung nicht in der Lage wäre, die Hindernisse der Investitionen zu bewältigen, wird dann die Wirtschaftslauheit weiter andauern und kann Indonesien dann die Investitionsdurchführbarkeit nicht erreichen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Business Indonesia. In ihrem Leitartikel schrieb die Zeitung Business Indonesia am Donnerstag, 12. Mai, wie Indonesien das sexuelle Verbrechen abwehren soll. Man glaubt, dass sexuelle Verbrechen gegen die Kinder ist ein Eisbergphänomen. Nur wenige Fälle werden aufgedeckt. Kürzlich ereignete sich in Bengkulu eine sexuelle Gewalttat. 7 der 14 Täter sind die Unmündigen. Der barbarische Vorfall ruft den Ärger und den großen Wut in der Gesellschaft hervor. Business Indonesia zufolge muss die Regierung schwerere Strafen über die Täter des sexuellen Verbrechens verhängen. Die Regierung muss die Vergewaltiger entmannen oder die Identität der Vergewaltiger publizieren. Es ist sehr zu hoffen, dass diese schwere Strafe einen erschreckenden Effekt hervorbringen wird. Diese schwere Strafe dient auch dazu, weitere sexuelle Gewalttat gegen die Kinder zu verhindern. Wir beenden die Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Media Indonesia. Media Indonesia schrieb am Donnerstag, 12. Mai, garantieren die Reformen des Indonesischen Fußballverbandes. Am 12. Mai 2016 hat die indonesische Regierung die Entscheidung über das Erfrieren des Indonesischen Fußballverbandes PSSI abgeschafft. Die Zeitung Media Indonesia ist der Meinung, dass die Abschaffung des Erfrierens kein Ende werden sollte, die Mafia zu bekämpfen. Die Mafia hat die Spielerergebnisse der Fußballwettkämpfe manipuliert und das Schmiergeld begeht. Die Mafia hat die Sportivität des indonesischen Fußballs verschmutzt. Die Abschaffung des Erfrierens sollte ein neuer Anfang sein, um das Management des indonesischen Fußballverbandes PSSI zu verbessern. Das Finanzmanagement des indonesischen Fußballverbandes PSSI sollte jetzt transparent sein. Die Reformen in dem indonesischen Fußballverband sollten alle schwarzen Seiten von PSSI umfassen. Das indonesische Fußball muss jetzt sauber, sportiv, professionell und leistungsfähig sein. Media Indonesia zufolge lohnt es sich nicht, für ein Jahr PSI zu erfrieren, wenn man die totalen Reformen des indonesischen Fußballverbandes nicht durchführen kann. Soweit Presseschau.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 14. Mai statt. Wir beginnen mit einer nationalen Figur. Fatmawati ist am 14. Mai 1980 gestorben. Fatmawati mit dem originellen Namen Fatima ist am 5. Februar 1923 in Bengkulu geboren und die Frau von dem ersten indonesischen Präsidenten Soekarno. Sie wurde als Landesmutter von 1945 bis 1967. Sie wurde auch erkannt, weil sie die nationale Flagge gesponnen hat, die bei der Unabhängigkeitszeremonie am 17. August 1945 gehisst hat. Am 1. Juni 1943 heiratete sie Soekarno und sie hatten 5 Kinder, und zwar Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, und Guru Soekarno Putra. Fatmawati ist in Kuala Lumpur, Malaysia, mit 57 Jahren wegen des Herzanfalls gestorben und wurde in Karet Bifak, Jakarta, beerdigt. Nun kommen wir zum 14. Mai 1955. Der Warschauer Pakt wurde in Warschau, Polen, unterschrieben. Der Warschauer Pakt war eine Übereinstimmung zwischen einigen Ländern des Ostblocks in Osteuropa unter der Führung der Sowjetunion und wurde als das Gegenstück zum Nordatlantikvertrag oder NATO gebildet, sowie als die Hilfe, wenn die Aggression von NATO kam. Die Mitgliedstaaten waren die Sowjetunion, Bulgarien, Albanien, Ungarn, Polen, Rumänien und Tschechoslowakei sowie Deutsche Demokratische Republik im Jahr 1956. Im 1961 trat Albanien aus dem Bündnis aus. Der Warschauer Pakt wurde im 1991 ausgelöst während der ausgebrochenen Sowjetunion und viele von Mitgliedstaaten, die zur Demokratie wechselten. Wir beenden unser Programm mit dem Mordversuch zum Präsidenten Soekarno am 14. Mai 1962. Während des Idul Adha-Gebets in der Baitur Rahman Moschee im Nationalpalast schoss ein islamischer Soldat auf den Präsidenten Sukarno, aber der Schuss verfehlte auf den Leiter des Parlaments, Zainal Arifin. Sukarno wurde bald evakuiert. Nach der Investigation wurde gewusst, dass der Täter Haji Bahrum heißt. Er wurde endlich Todesstrafe verurteilt, aber dann bekam er die Begnadigung. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart der Stimme Indonesiens. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt. In dieser Gelegenheit besprechen wir ein Thema mit dem Titel IDB führt die Hilfe des Infrastrukturaufbaus weiter. Der Vertreter von der Islamischen Entwicklungsbank oder Islamic Development Bank oder IDB in Indonesien, Ibrahim Sokri, berichtete bei der Pressekonferenz am letzten Mittwoch, den 11. Mai in Jakarta, dass IDB einige Projekte vor ein paar letzten Jahren in Indonesien über 4 Milliarden US-Dollar. Diese Projekte sind unter anderem im Bereich der Infrastruktur, der Erhöhung der Hochschulausbildung, des Aufbaus basiert auf die Gemeinschaft. Dieses Jahr hat diese Islamische Entwicklungsbank vor, das Darlehen wiederzugeben. Der Fachmann im Bereich der Makroökonomie und der internationalen Finanzierung, das Finanzministerium, Andin Hadianto, liegt damit richtig. Trotzdem meint er, dass seine Seite die Anzahl des Darlehens, das erhalten wird, offiziell noch nicht veröffentlichen kann. Diese Sache wird bei der jährlichen Versammlung IDB in Jakarta ab 15. bis zum 19. Mai 2016 besprochen. Einige Sektoren, die als Hauptzweck von diesem Darlehen wird, sind psychische und soziale Infrastruktur wie die Gesundheit und die Ausbildung. Bei dieser jährlichen Versammlung hat IDB vor, den Aufbau der Islamischen Bank zu besprechen, um die Infrastruktur oder die Islamische Infrastrukturbank zu finanzieren. Ibrahim Sokri sagte, dass die Islamische Infrastrukturbank in der Zukunft alle Länder finanzieren wird, die die Finanzierung brauchen, unbegrenzt auf die Länder, die der Mitglieder von IDB werden. Diese Sache ist eine Bemühung, das Netz der Finanzierung basiert auf islamischer Finanzierung auf der Welt zu erweitern. Nach seiner Meinung, dass diese Finanzierung schon verwiss ist gegen Geschäftsrisiken wie Globalkrise, wegen des kräftigen Systems zu kämpfen. Die weitere Hilfe von IDB für Indonesien wird von der indonesischen Regierung und der Islamischen Entwicklungsbank bei der nächsten jährlichen Versammlung unterschrieben. Diese Hilfe wird für 5 spätere Jahre für den Aufbau der Infrastruktur, Aufbau der Menschen, die islamische Finanzierung und die Erhöhung der Rolle von privaten Sektoren verwendet. Ibrahim Sokri sagte, dass Indonesien eine sehr gute Zusammenarbeit hat und große Rolle spielt, IDB in den 70er Jahren zu bauen. Er betonte, IDB wird mit Indonesien für 5 spätere Jahre zusammenarbeiten. Das Thema dieser jährlichen Versammlung ist, das Wachstum steigern und die Ärmlichkeit abschaffen durch den Aufbau der Infrastruktur und der Finanzierung. 2700 Teilnehmer wird zu dieser 41. Versammlung von IDB kommen. Das war Im Blickpunkt. Auf Wiederhören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunder Indonesien, in dem wir über die Reiseziele Koch Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen die Insel Pahawang vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream hören.
Viel Spaß dabei. Liebe Zuhörer, die Insel Pahawang ist ein neues Paradies für die Liebhaber der Unterwasserwelt. Die intakten Korallen und verschiedenen Fischarten sind die Hauptattraktion. Pahawang liegt in Südlampung, genau in dem Bezirk Pasawaran. Die Größe dieser Insel beträgt etwa 1.084 Hektar und besteht aus der großen und der kleinen Pahawang-Insel. Auf Pahawang befinden sie sechs Dörfer, nämlich Suak Bua, Pengetahan, Jaralangan, Kalangan, Pahawang und Cukunyai. Diese Inseln hat auch eine schöne Landschaft, Hügel mit grünen Bäumen, weiße Sandstrände und klares, frisches Meerwasser. Die Region ist sehr geeignet für Snorkelliebhaber. Auf der kleinen Pahawang-Insel gibt es eine natürliche Brücke di Tanjung Putus Genanwir. Sie verbindet die Insel Tanjung Putus mit der kleinen Insel. Tanjung Putus kann nur bei Ebbe gesehen werden, weil zum Zeitpunkt der Flut die natürliche Brücke in Wasser getaucht wird. Das Gebiet Tanjung Putus ist auch eines der beliebtesten Tauchplätze für die Besucher. Von der kleinen Pahawang-Insel zur großen dauert es etwa 10 Minuten. Die meisten Besucher übernachten im Inn auf der großen Pahawang-Insel. Bandar Lampung ist die Hauptstadt und der große Stadt in der Provinz Lampung. Zur Insel Pahawang zu kommen, müssen Sie von der Innenstadt Bandar Lampung ausfahren. Zunächst müssen Sie in der Nähe des Strand Clara im Bezirk Pasawaran fahren. Da an diesem Strand Sie ein Kreuzungspunkt befindet. Die Reise von dem Stadtzentrum Bandar Lampung zum Strand Clara dauert etwa 70 bis 90 Minuten. Von dem Clara Strand aus können Sie ein Boot mieten, zur Insel Pahawang zu überqueren. Es kostet 500.000 Rupiah oder 50 Dollar. Dieses Boot kann etwa 15 Personen enthalten. Wenn Sie keine Snorkelausrüstung mitbringen, müssen Sie keine Sorgen haben, weil zu der Zeit der Anmietung eines Bootes eine solche zu einem Preis von etwa 100.000 Rupiah anmieten können. Diese Reise dauert etwa 90 Minuten. Sie werden nie enttäuscht sein, wenn Sie hier snorkeln, weil die Unterwasserwelt wirklich atemberaubend ist und Sie von dem Anblick dieser garantiert nie enttäuscht sein werden. Zum Zeitpunkt der Snorkeln kann man auch Brot für die Aussaat bringen, sodass eine Vielzahl von Fischen, die wir Nemos aussehen, anschwimmen. Und wenn Sie auf die Pahawang-Insel gehen möchten, sollten Sie eine geeignete Ausrüstung, wie unter anderem Sonnenschutz, persönliche Medikamente, Anti-Mücken-Lotion, Toilettenartikel, Kleidung, auch Sonnenbrillen und natürlich etwas zu essen sowie Getränke mitbringen. Liebe Zuhörer, das war unser Thema über die Insel Pahawang. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms Wunder Indonesia. Oh,
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Dies und Das. Als das agrarische Land, die meisten Bezirke in Indonesien werden als landwirtschaftliche Fläche. Diese Fläche hat verschiedene Konturen, wie flach, wellig und die varierte Steigung ab unter 2% bis über 7%, sowie liegt in Höhe zwischen 0 bis 2800 Metern über dem Meer. Dieser Zustand macht dem Landwirtschaftsministerium schwierig zuzuordnen und die Samen zu verbreiten. Deswegen wird ein Gerät als die Lösung dazu gebraucht. Liebe Zuhörer, durch dieses Programm sprechen wir über ein Flugzeug ohne Besatzung, nämlich Farm Mapper. Liebe Zuhörer, die spektakuläre Innovation im Bereich der Landwirtschaft wurde von Wahono initiiert. Er ist Akademie-Mitglied an der Muhammadiyah Universität Malang, Dozent der Fakultät der Landwirtschaft und des Bauernhofs sowie der Doktorkandidat an der Gajah Mada Universität oder UGM. Er schöpfte das Flugzeug ohne Besatzung für die Zuordnung der Fläche und die Samenverbreitung in Bezirken, die die Leute schwierig erreichen. Dieses Gerät, das weite Erreichenfähigkeit und hochvisuelle Resolution hat, wird Farm Mapper genannt. Wahono entwarf selbst dieses Gerät, um seine Dissertation bei der Doktorarbeit an der UGM zu erledigen. Wahono entwickelte Farm Mapper mit der Höhentechnologie und Resolution. Deshalb kann dieses Flugzeug die Fläche von 800 bis 900 Meter in einem Flug für 2 Stunden zuordnen. Farm Mapper benutzt den Sensor ohne Controller-Fernbedienung. Das Zuordnungsergebnis ist mit dem Computer und der besonderen Software verbunden. Die Datei kann im Modell 2D und 3D rekonstruiert werden. Nach Wahono, Farm Mapper kann sowohl im Bereich der Landwirtschaft als auch für die Zuordnung des Korallenriffs unter dem Meer sowie im Bereich des Bergbaus verwendet werden. Außerdem ist dieses Gerät die Lösung für freundliche Landwirtschaft. Liebe Zuhörer, Wahono ist von Koran Surah Ar-Rahman motiviert, die sehr kontextabhängig und sehr aufbauend. Er ist herausfordert, die Lösung auf die Instruktion von Allah für die Überquerung des Himmels zu geben. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Treffen wir uns später mit den anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musik Regenbogen. Sie können unsere Sendung über die Kurzwelle auf die Frequenz 9529 kHz oder durch Audio-Streaming in www.voi.co.id erreichen. In dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen ein indonesischer Sänger namens Tulus. Der Sänger, der momentan sehr beliebt ist, hat den Vornamen Muhammad Tulus Rushidi. Er ist am 20. August 1987 in Bukittinggi geboren und beginnt seine Karriere seit 2011. Er ist bekannt, seit er das erste Album mit dem Titel Tulus veröffentlicht hat. Liebe Zuhörer, zum ersten Mal hören Sie das Lied von Tulus mit dem Titel Cintai Aku Apa Adanya oder Lieb mich nicht ohne Bedingung. Viel Spaß!
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, biar kita jalan ke depan. Aku ingin menjadi petamu, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan, yeah.
Hey.
Liebe Zuhörer, dieses vorgespielte Lied gehört zum zweiten Album mit dem Titel Gajah oder Der Elefant. Dieses Album wurde am 19. Februar 2014 veröffentlicht und erzählt über einen Mann, der sich Glück fühlt und sich dafür bedankt. Er fühlt sich sowas, weil er ein Liebespaar hat, die ihn ohne Bedingung immer liebt, obwohl er eigentlich sein Paar so oft enttäuscht. Deswegen will er, dass sein Paar etwas von ihm in Anspruch nimmt, damit ihre Beziehung sinnvoller ist. Liebe Zuhörer, nun hören Sie mal sein Lied mit dem Titel Seribu Tahun Lamanya oder Tausend Jahre. Genießen Sie das Lied.
Lupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun. Kecilmu bicara, kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Akan setia menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya.
Liebe Zuhörer, dieses Lied gehört eigentlich zu der Musikgruppe Jikustik mit Ponky Barata als Sänger. Deswegen befindet sich dieses Lied nicht zwar im Tulus-Album mit dem Titel Gajah, aber im Ponkys Album mit dem Titel Meet the Stars, das im Jahr 2011 veröffentlicht wurde. In diesem Album gibt es viele populäre Lieder von Ponky. Außer Tulus gibt es andere bekannte Sänger, die ihre Lieder in diesem Album bringen. Wie Astrid, Enda und Reza, Baim, Lea Simanjuntak, Rio Febrian, Kotak, Aji Mirza und Blink. Für das Lied 1000 Tahun Lamanya wird Tulus von Ponky erlaubt, die Musik nach seiner Eigenschaft und Persönlichkeit selbst arrangiert. Außer der damaligen bekannten Lieder gibt es auch in diesem Album die neuen Lieder von Ponky, nämlich Ada Kamu Di Sini oder Hier Bist Du, Stay Close oder Bleib Nah und Bertanya-Tanya oder Fragen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Musik Regenbogen. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir Ihnen zwei Lieder von Tulus mit dem Titel Gajah oder Der Elefant und Sepatu oder Schuhe. Gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke akhir berenang. Bahagia melihat kawan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semu kecil. Otak ini cerdas ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan. Mereka panggilku gajah. Kumarah. Kini baru ku tahu puji di dalam olokan.
Mereka ingat ku marah.
Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Tak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajah bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Direkatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, oh, tapi tak bisa apa-apa.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.go.id hören.
Tak perlu kau ajak aku bicara, tak akan pernah ku mendengarnya. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Tak perlu bersolek berwangi bunga,
akan membulukan hatiku. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah mata dari pandanganmu. Aku yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Kuasamu. Oh. Dari dulu kamu tahu patuh aku demi kamu. Dulu lalu tinggal dulu. Inilah
dengar mulut pedas berdebat yang hanya lihat salahmu. Oh, kerakadang pendengar dapat cibiran sang benar. Sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.